Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei euch sein darf. Wir waren noch nie bei euch. Das ist sehr schön. Du hast gesagt, der Horst hat im Moment viel Zeit. Das stimmt nur bedingt. Am Wochenende tatsächlich, wir hätten eigentlich jetzt das Gemeindepraxisseminar und da wäre es bei uns voll. Noch ein paar andere kleinere Veranstaltungen. So gesehen habe ich tatsächlich viel Zeit. Auf der anderen Seite, wie sagt man so schön bei uns, steppt der Bär im Moment. Wir haben ja die große Baustelle, die kostet im Moment sehr viel Zeit und Kraft. Nebenbei versuchen wir die Zeit zu nutzen von dem Lockdown. Wir haben ja jetzt schon seit Monaten wieder keine Gäste und wir nutzen die Zeit, um zu bauen, zu renovieren, um eine neue Hotelsoftware einzuführen. Und wir haben gerade den Speisesaal komplett auseinandergerissen und machen eine neue Decke rein und einen neuen Fußboden, damit das dann nicht mehr so hallt. Und wir renovieren einige Zimmer und wir renovieren Balkone und was man alles so tun und machen kann. Und ich sitze den ganzen Tag da und überlege, wie bezahle ich das? Und das ist ein ganz komischer Job. Du sitzt am Tisch, bewegst dich nicht und bist nass geschwitzt. Aber das Schöne ist, wir erleben so viele Wunder, dass ich es kaum aufzählen kann. Es ist wirklich gewaltig, wie unser Herr uns immer wieder weiterhilft, uns bewahrt vor Unfällen und vor Problemen und vor Schwierigkeiten. Das ist wirklich gewaltig. Wir haben noch nie so viele Wunder so komprimiert auf einmal in unserem Leben erlebt, wie gerade in den letzten Monaten. Das ist wirklich schön. Ja, noch eins schnell. Als wir herfuhren, haben wir zufällig auf der Autobahn Hartmut Jäger getroffen und er ist unterwegs nach Wermelskirchen. Wir haben dann telefoniert, sind so ein bisschen hintereinander hergefahren und er lässt alle Geschwister ganz herzlich grüßen. Gut, Josua, eins meiner Lieblingsthemen, hast du schon gesagt. Josua ist ein ganz fantastischer und interessanter Mensch und es ist sehr, sehr viel in der Bibel über Josua geschrieben und wir können sehr viel lernen. Und als ich heute Morgen, als wir unterwegs waren, habe ich kurz auch mit unserem Sohn telefoniert und er sagt, worüber wirst du denn predigen in Refrat? Ich sage, über Josua. Dann sagt er, stell mal als erstes die Frage, bist du bereit, 40 Jahre lang Koffer zu tragen? Das ist Josua. 40 Jahre Koffer tragen. Bist du bereit? Gott dienen haben wir gerade gesungen. Alle haben von Herzen mitgesummt. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott. Aber bist du bereit, 40 Jahre Koffer zu tragen? Oder möchtest du gerne ein Leben für Gott auf der Bühne stehen? Unsere Gottesdienste sind ja heute alles Bühnengottesdienste und auf der Bühne stehen ist immer schön. Da freuen wir uns, wenn man vorne steht und irgendwie was zu sagen hat. Aber bist du bereit, 40 Jahre Koffer tragen? Und ihr wollt mit dem Buch Josua beginnen, hast du mir gesagt. Und ich habe jetzt ein bisschen ausgearbeitet, was Josua, der später ein Knecht des Herrn genannt wird, was er alles lernen musste, bis er überhaupt jemals zu einer überhaupt namhaften oder nennenswerten Aktion berufen wurde, die ihm dann auch so bekannt gemacht hat. Und da stellen wir dann auch sehr schnell fest, dass wir von Josua einiges wissen, aber vieles einfach in den vier Büchern Mose, also vom zweiten Buch Mose bis fünften Buch Mose, verschüttet ist und wir das kaum mitbekommen. Aber es sind ganz wichtige Inhalte. Wir beginnen mal, was wissen wir von Josua? Ein Führer im Volk Gottes, was wissen wir von ihm? Ja, so ein paar Sachen wissen, glaube ich, alle. Er war als junger Mann Sklave in Ägypten, denn er ist mit aus Ägypten rausgekommen. Er war also offensichtlich nicht so jung, dass er erst in der Wüste geboren ist. Und er hat also da irgendwie als Sklave gearbeitet. Und dann wissen wir natürlich noch, er hat ein Buch geschrieben, das Buch Josua. Das wissen wir alle. Und er war ein großer Führer. Das ist uns auch bekannt. Und dann sagt man, ja, Josua, das wäre ich auch gerne. Ein großer Führer im Volk Gottes. Und er kriegt immer wieder gesagt, sei stark und mutig, das wissen wir auch. Und als ich Kind war, hing der Vers bei uns in der Diele. Und da war es noch ganz oft bei Leuten, hing dieser Spruch, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Den Vers kennen auch die meisten. Also das ist so das, was ich denke, was jeder von Josua drauf hat. Wenn wir jetzt Zeit hätten, hätte ich das so workshopmäßig ein bisschen mit euch erarbeitet. Aber es gibt noch mehr, was wir wissen, wenn wir einen Augenblick nachdenken. Und das wäre zum Beispiel noch, Er hat die Wunder Gottes gesehen. Die 10 Plagen, das hat er miterlebt. Er hat miterlebt, wie der Herr das Rote Meer geteilt hat. Er hat miterlebt, wie Wasser aus dem Felsen gekommen ist. Er hat Wunder Gottes gesehen. Und ich denke immer wieder, wenn wir so in unserer ersten Stunde zusammen sind und den Herrn loben wollen, dann geht es auch um Wunder, die wir gesehen haben. Gott sagt immer wieder im Alten Testament, ich habe euch mit starkem Arm aus Ägypten herausgeholt und wir haben Wunder erlebt, dass Gott dich und mich errettet hat. Oder ist das kein Wunder? Das ist der Hammer, oder? Das ist unglaublich, dass Gott mich errettet hat. Ich hätte mich nicht errettet, ehrlich nicht. Also wenn ich an mein Leben denke, ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte gesagt, also den brauchst du wirklich nicht. Aber Gott hat uns errettet, dafür hat er gewaltige Wunder getan. Und die wollen wir immer wieder sagen und davon weitersagen und davon singen und erzählen. Und Josua hat viele Wunder gesehen. Und Josua war offensichtlich eher schwach und ängstlich. Sonst hätte man ihm nicht ständig sagen müssen, sei stark und mutig. Und das kommt relativ oft, dass Gott ihm das sagt. Also er müsste irgendwie ein relativ schwacher, ängstlicher Mensch gewesen sein. Vielleicht so die Figur von meiner Frau und so irgendwie. Und was wir auch wissen, wenn wir ein bisschen über Josua gelesen haben, er war ein Diener von Mose. Das kommt dann irgendwo, wird das mal erwähnt. Und dann wissen wir vielleicht noch aus der Sonntagsschule, stimmt, er hat mal für das Volk Gottes gekämpft, gegen Amalek. Und genau das fällt uns dann auch ein, er war einer der 12 Kundschafter. Da möchte ich nachher ein bisschen drauf eingehen. Und er bekommt einen Auftrag, den Auftrag, das Volk Gottes in das verheißene Land zu bringen. Also große Dinge oder viele Dinge eigentlich, die wir wissen, auch bevor Josua benannt wird, berufen wird und bevor das Buch Josua überhaupt beginnt. Das heißt, er hat eine lange Ausbildungszeit gemacht und das ist jetzt auch so ein bisschen mein Schwerpunkt, eine Ausbildung, die er gemacht hat bei Gott und bei Menschen. Er hat von Menschen gelernt und er hat von Gott gelernt, hat Gott kennengelernt und von Menschen im Wesentlichen von Mose. Mose ist ja ein guter Lehrer gewesen, denke ich mir, denn es heißt von ihm, er war der sanftmütigste Mann auf dem Erdboden. Also wer bei uns in Rehe ist, ne, und bei uns arbeitet, mit mir zu tun hat, erlebt wahrscheinlich nicht den sanftmütigsten Mann auf dem Erdboden, sagt meine Frau jedenfalls immer. Also er hat eine Ausbildung gemacht und wir bilden ja auch seit ein paar Jahren wieder aus bei uns im Haus. Und wenn man eine Ausbildung macht, dann braucht man ein Ausbildungsziel, einen Beruf und einen Ausbildungsplan. Und ich habe mal überlegt, was war eigentlich der Plan, was musste Josua lernen? Er sollte ein Diener Gottes werden, das war das Ziel. Und er war ein junger Mann, ich schätze mal, man weiß es nicht genau, aber egal. Er war relativ jung, als es aus Ägypten rausging. Das lesen wir an einer Stelle mal, dass es ausdrücklich erwähnt wird. Und er sollte nicht nur ein Diener sein, er sollte auch ein Führer im Volk Gottes sein. Ein Vorbild. Und wenn wir uns das überlegen, das haben wir gerade gesungen, und das ist eigentlich das, was wir alle sein sollten. Vorbilder und Führer. Wenn wir Kinder haben, sowieso sind wir per se Vorbilder. Aber immer wenn wir älter sind, wenn wir ein Stückchen weitergegangen sind, sind wir und sollten wir Vorbilder sein. Oder wir sind sowieso Vorbilder, vielleicht auch schlechte und sicher oft schlechte. Aber Vorbilder. Es gibt ja den schönen Spruch, wozu überhaupt die Kinder erziehen? Die machen ja eh alles nach. Vorbilder. Und das waren die Aufgaben, das war das Ausbildungsziel von Josua. Die Lehrzeit, wie lange dauert eine Lehrzeit? Bei uns zur Hauswirtschaft 3,5 Jahre. Das ist in Rheinland-Pfalz so. Josua über 40 Jahre. Wer von euch tritt eine Lehre an über 40 Jahre? Hier sitzen ein paar junge Leute, wir machen gerne eine kurze, aber ich diskutiere oft mit jungen Leuten, was sie machen wollen. Und dann ist ein Argument immer, nicht so lange lernen, schnell fertig sein. Eine lange Lehrzeit, über 40 Jahre und er hat Lerninhalte gehabt. Er musste lernen, Gottes Worte hören und tun. Er hat gelernt, dauerhafte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ausdauer, Geduld, ein ganz großes Thema, an dem lerne ich und übe ich immer noch. Ganz schwierig, gerade auch wieder in unserer Gesellschaft heute. Manchmal, wenn ich die Nachrichten lese, höre, sehe, dann schwillt mir der Kamm. Geduld haben, Ausdauer, dranbleiben, gegen den Strom schwimmen, musste Josua auch lernen, sehen wir nachher. Und ein ganz besonderer Punkt, Gottes Führung, Gottes Zeitpunkte beachten. Wann ist es soweit? Was ist wann dran? Und das sehen wir auch gleich, wie Josua an vielen Stellen beobachtet hat, dass Gott immer pünktlich kommt und immer im richtigen Augenblick und dass Gottes Plan immer Sinn hat. Die Lektion lernen wir auch gerade wieder. Gestern haben wir da lange drüber gesprochen, weil etwas nicht so geworden ist, wie wir uns das gedacht hatten und erhofft hatten. Und jetzt wieder sagen, ja, Herr, aber es wäre Zeit gewesen. Herr, was machst du? Wie ist dein Zeitplan? Ich weiß, dass es jetzt dran gewesen wäre. Also um das kurz zu sagen, wir suchen eine Mitarbeiterin für die Verwaltung, wir brauchen dringend jemand und wir haben gestern von unserer einzigen Kandidatin eine Absage bekommen. Und ich habe gesagt, Herr, wir brauchen die aber jetzt, du weißt das doch. Ja, der Herr weiß das, aber Geduld, Gottes Zeitpunkte lernen. Und was Josua auch immer noch lernen musste, war Demut, also ein langer Lernplan, Lehrplan und übrigens Anzahl Urlaubstage, nada. Eine manchmal lustige Frage, FSJler, die sich bei uns bewerben oder Auszubildende, zweite Frage, wie viele Urlaubstage gibt es? Okay, der Josua hatte da nicht so viel. Gucken wir uns ein paar Punkte an, was er lernen musste, wie er das gelernt hat. Beginnen wir mit Gehorsam. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hat. Das war einer der ersten Punkte, wo Josua genannt wird in der Bibel, 2. Mose 17, ganz am Anfang. Das erste Mal wird Josua genannt, er soll gegen Amalek kämpfen. Hatte Josua Erfahrung mit Kämpfen? Natürlich nicht, er war Sklave, der hatte vielleicht mit der Hacke gearbeitet, Ziegeln gebrannt, irgendwas geschleppt, der hatte keine Ahnung von Kämpfen. Und Mose sagt, geh mal kämpfen und er macht das. Ich hätte gesagt, Mose schickt jemand anders, kann ich nicht. Konnte er auch nicht, macht er trotzdem. Er tat, was Mose ihm gesagt hat und er lernt gleich die zweite Lektion, ich muss kämpfen, aber ich kriege nicht den Beifall. Weil der Krieg entscheidet sich nicht durch meine Taktik, durch das, was ich tue, sondern wenn Mose die Hände gehoben hat. Gebet entscheidet über das, was ich tue. Wir haben immer gerne, dass wir etwas tun und nachher nach vorne gerufen werden und dann Beifall. Jetzt klatscht doch mal alle. Habe ich doch schön gemacht, oder? Josua kriegt keinen Beifall. Der war einfach nur Statist. Der musste kämpfen, der musste sein Leben riskieren, aber wenn Mose die Hände runtergetan hat, und bis Mose das gemerkt hat mit den Händen rauf und runter, ging das ja sicher ein paar Mal hin und her. Und der Josua hat zwischendurch eins auf die Mütze gekriegt und seine Leute haben eins auf die Mütze gekriegt. Was ist denn los? Ja, Mose hatte die Hände nicht hoch. Und dann hat er sie oben gelassen und hat er gewonnen. Faszinierend, oder? Eine interessante Botschaft, ein interessanter Punkt, den man lernen muss. Tu was, engagier dich, aber das Gebet wird am Schluss entscheiden. Und er hat gekämpft für die Nachzügler und für Schwache. Und auch das war eine Lektion, die er gelernt hat. Das wird später erwähnt. In 2. Mose 17 kommt das nicht so deutlich raus. Aber später heißt es, denk dran, was Amalek dir getan hat, als ihr aus Ägypten rauskamt, wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug. Die Schwachen, die hinter dir her waren, als du erschöpft und müde warst. Eine wichtige Lektion auch für uns hier in der Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, für jeden Einzelnen von euch. Guckt, wer zurückbleibt. Achtet auf die Nachzügler und kämpft für die Nachzügler. Kämpft für die, die aus dem Fokus geraten sind. Die Nachzügler sieht man nicht mehr. Wir sind so im Mainstream. Wo sind die Nachzügler? Wer hat ein Herz für die Nachzügler? Kämpft für die Nachzügler. Für die Schwachen, für die Müden. Kämpft für sie. Setzt euch ein für sie. Die sind wichtig. Und das war der Job von Josua in 2. Mose 17. Und das hat er gut gemacht. Und Mose hat gebetet und der Kampf wurde positiv entschieden. Dienen, Koffer tragen. Wer will dienen? Wir wollen alle gerne was zu sagen haben, mitreden, dabei sein. Ich möchte gefragt werden. Und wehe, du entscheidest heute irgendwas und fragst nicht die, die dafür verantwortlich sind oder die dafür daran mitarbeiten. Ich weiß nicht, ob ihr den schönen Film kennt, Vom Winde verweht. Die Eingangsszene ist sensationell. Sklaven auf dem Feld, auf einmal guckt einer hoch und ruft, Feierabend. Kommt einer angelaufen und sagt, wir sagen Feierabend. Ich sein Vorarbeiter. Ich sagen, wenn Feierabend. Feierabend. Das ist das, was wir heute in unserer Situation haben. Was hast du gesagt? Wir gehen links rum? Du hast mich gar nicht gefragt. Ja, was hättest du gesagt, wenn du gefragt worden wärst? Da habe ich auch gesagt, links rum. Aber das ist ja nicht das Thema. Du hast mich nicht gefragt. Josua musste dienen und er wurde nicht gefragt. Jahrelang musste er dienen und wurde nicht gefragt. Hatte nichts zu sagen. Mose machte sich auf mit seinem Diener Josua und stieg auf den Berg. Und da heißt es in 4. Mose 11, Vers 28, Josua, der Sohn des Nun, der schon von seiner Jugend an der Diener von Mose war. Jahrelang hat er gedient. Und am Ende war er mindestens mal 40 Jahre älter. 40 Jahre lang gedient und gedient und gedient. Und am Schluss wird es nochmal erwähnt, als Mose starb, als der Knecht des Herrn starb, da sprach er zu dem Diener von Mose. Diener Mose, das ist das, was ihn auszeichnet. Wir haben gerne große Titel, aber Diener von einem anderen Bruder. Und die beiden Punkte gehören auch zusammen. Gibt es hier jemand unter den Älteren, die Jüngere an die Hand nehmen und anleiten? Und gibt es Jüngere, die bereit sind, Koffer zu tragen, mitzugehen, dabei zu sein, zuzuhören, aufzupassen und zu dienen? Und da konnte er lernen von Mose, der sehr demütig war, mehr als alle Menschen auf dem Erdboden. Und er musste Ausdauer und Geduld lernen. Gott sagt zu Mose, komm auf den Berg. Und wenn man genau liest, dann stellt man fest, dass Mose mindestens 6-mal darauf und wieder runtergegangen ist. War ganz verblüfft, dass mir das mal aufgefallen ist. Genau habe ich es nicht zählen können, irgendwie ging es mal durcheinander. Aber der ist alles rauf und runter und wahrscheinlich Josua immer hinterher. Ich hätte irgendwann mal gesagt, ey, pass mal auf, geh du mal runter, ich wach dir oben. Du kommst ja eh wieder hoch. Oder ich hätte gesagt, ich bleib mal unten, geh du mal hoch, mach mal, komm, du kommst ja sowieso gleich wieder runter. Aber er geht rauf und runter, da machte sich Mose auf mit seinem Diener und stieg auf den Berg. Der war gar nicht gefragt. Gott hatte nicht gesagt, bring Josua mit. Aber der ist immer hinterher gedappelt, Koffer tragen, immer mitgehen. Und oben hat er die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das war so der Nebeneffekt. Der hatte nichts zu tun, er musste immer mit nur rauf und runter. Und er sieht die Herrlichkeit des Herrn. Bist du bereit, Koffer zu tragen und zu achten auf die Herrlichkeit des Herrn? Und vielleicht auch mal da zu sitzen, 40 Tage und 40 Nächte, und es passiert nichts. Er hat gewartet und gewartet und gewartet. Das Volk unten, die hatten zu essen und zu trinken, und die haben angefangen mit Götzendienst. Und Josua sitzt oben und wartet. Wartet einfach. Sie kommen wieder runter und er muss lernen, Situationen richtig einzuschätzen. Auch eine wichtige Sache, wenn wir Gott dienen wollen, Situationen einzuschätzen. Und er schätzt eine Situation völlig falsch ein. Er hört Lärm, als sie runtergehen, und er sagt, es ist Kriegslärm. Das Volk Gottes kämpft gegen die Feinde Gottes. Das Volk Gottes setzt sich ein. Und Josua muss ihm sagen, nein, es ist kein Geschrei von Sieg, von Kampf über Sünde, von Kampf über Feinde, sondern es ist ein Geschrei von Ausgelassenheit, von Sünde, von Götzendienst, von Zügellosigkeit, wie es ausdrücklich genannt wird. Denn Aaron hatte es zügellos gemacht. Sie haben gehurt, sie haben Götzendienst getrieben, es gibt großes Gericht. Und auch das ist oft ein Thema heute, dass wir Dinge falsch einschätzen. Dass wir denken, da ist ja tolle Stimmung und so kann man doch auch Gott anbeten. Und wir finden das alles toll und schön, weil es irgendwie uns gefällt. Aber wir müssen aufpassen, dass das, was wir sehen, was wir glauben, was toll ist, auch das ist, was Gott toll findet. Sie haben schon angebetet, haben gesagt, das ist der Gott, der dich aus Ägypten herausgeholt hat. Aber es war Götzendienst. Sind wir heute noch in der Lage, Situationen richtig einzuschätzen? Und das hatte Josua zu dem Zeitpunkt noch nicht drauf. Die waren ja gerade erst mal ein Jahr oder was aus Ägypten raus, Dreivierteljahr. Das hat er noch nicht gelernt. Später hat er das gelernt. Das werdet ihr im Buch Josua an einigen Stellen sehen, obwohl er da auch manchmal sich vertut. Und dann sehen wir oder lernt Josua, wie Gott mit Mose redet von Angesicht zu Angesicht. Und er ist dabei. Stell dir mal vor, du machst eine Ausbildung bei einem Bruder, du gehst ihn besuchen und der Bruder sagt, komm um 8 Uhr, wir wollen weg. Und du kommst dahin und er sagt zu dir, sitz da und warte einen Moment. Und der Bruder geht auf die Knie und betet. Eine Stunde. Was denkst du? Hätte ich ja eine Stunde länger schlafen können, oder? Warum sitze ich denn hier neben, wenn er mit Gott spricht? Vielleicht lernst du, wenn du Brüder kennenlernst, die beten, vielleicht lernen wir zu beten. Wenn es denn dann Brüder gibt, die beten, die vor Gott stehen und beten und andere das mitmachen lassen und andere anleiten. Josua hat das gesehen, hat das beobachtet und hat eine Entscheidung getroffen. Ich will hierbleiben in der Gegenwart Gottes. Ich will die Gegenwart Gottes suchen. Ich will nicht mehr weggehen. Gott ist für mich so wichtig. Ich will in seiner Nähe bleiben. Er wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Ist das nicht großartig? Das war eine wichtige Lektion. Da gibt es jemand, der redet mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Und das will ich auch. Hoffentlich sind wir solche, die das weitergeben an die nächste Generation. Und hoffentlich hat die nächste Generation Leute, die sie fragen können und von denen sie lernen können. Eltern, ältere Geschwister, die jungen Frauen, ältere Frauen, die älteren Frauen, noch ältere Frauen, dass wir lernen, die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Dann die Zeitpunkte. Das wird so ausführlich im 4. Buch Mose geschildert, dass man denkt, was will das eigentlich? Da werden 15 Verse für verbraucht, 7 Verse für eine Beschreibung, die überhaupt keinen richtigen Sinn macht. An dem Tag, als die Wohnung aufgestellt wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung des Zeltes des Zeugnisses. Okay, also die Wolkensäule, die ging davor, und dann wurde das Zelt aufgebaut, die Wolke war da drüber. Und am Abend war sie über der Wohnung, wie das Aussehen eines Feuers, bis zum Morgen. Also nachts Feuer, wurde es beleuchtet, tagsüber Wolke. So war es ständig, die Wolke bedeckte sie, und des Nachts war es wie das Aussehen eines Feuers. Und so oft die Wolke sich von dem Zelt erhob, brachen danach die Söhne Israels auf. Und an dem Ort, wo die Wolke sich niederließ, da lagerten die Söhne Israels. Das hört sich ja irgendwie ganz schön an und damit ist das eigentlich beschrieben. Ich wäre jetzt fertig gewesen mit dem Abschnitt. Aber dem Geist Gottes hat es irgendwie gut erschienen, uns das etwas ausführlicher zu schildern. Und das ist eine Lektion, wie eben schon gesagt, die muss ich auch immer wieder lernen. Nach dem Befehl des Herrn brachen die Söhne Israels auf und nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich. Alle Tage, während die Wolke auf der Wohnung ruhte, lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage auf der Wohnung stehen blieb, verrichteten die Söhne Israels den Dienst des Herrn und brachen nicht auf. Und es kam vor, dass die Wolke nur wenige Tage auf der Wohnung war. Nach dem Befehl des Herrn lagerten sie sich und nach dem Befehl des Herrn brachen sie auch auf. Und es kam vor, dass die Wolke vom Abend bis zum nächsten Morgen da war. Und es kam vor, dass die Wolke einen Tag und eine Nacht oder dass es 2 Tage war oder einen Monat oder eine längere Zeit. Und noch ein bisschen und noch ein bisschen und es wird nochmal erklärt und nochmal erklärt. Und jedes Mal nach dem Befehl des Herrn brachen sie auf und nach dem Befehl des Herrn brachen sie nicht auf. Haben wir diese Lektion gelernt in unserem Leben als Familien? Als Ehepaare, als junge Leute, als Studenten, als Schüler, als Brüder, als Schwestern, haben wir gelernt, auf die Zeitpunkte und die Befehle Gottes zu achten? Oder ist das immer gut? Wir beten und am nächsten Morgen treffen wir eine Entscheidung. Das macht man im Management übrigens auch. Eine Nacht drüber schlafen, dann treffen wir eine Entscheidung. Aber achten wir auf Gottes Zeitpunkte? Und es war interessant, ich habe das gerade erwähnt, als uns die einzige Bewerberin, die wir auch gerne eingestellt hätten, gesagt hat, warum sie nicht kommt, sagt sie, ich habe eine Woche gebetet und ich hatte immer den Eindruck, der Herr sagt, nein, das ist jetzt nicht dran für dich. Interessantes Argument, oder? Und das Argument hat mir gezeigt, die hätte ich noch lieber gehabt als vorher gedacht. Jemand, der auf die Zeitpunkte Gottes achtet. So jemand hätte ich gerne eingestellt, oder? Wäre schon gut. Nach dem Befehl des Herrn achten wir auf den Befehl des Herrn. Wir treffen tausend Entscheidungen. Achten wir auf den Befehl des Herrn. Das ist so wichtig. Wann brechen wir auf? Wann dienen wir? Wann ruhen wir? Wann arbeiten wir? Wann geht's weiter? Wann bleiben wir da? Abwarten, aufpassen, dienen, gehorchen. Und jederzeit bereit sein. Das ganze Volk musste immer gucken, morgens aufstehen. Mama, geht's heute weiter? Weiß nicht. Guck mal raus. Ist die Wolke noch da? Ja, sie ist noch da. Dann geht's jetzt noch nicht weiter. Mama, geht's in einer Stunde weiter? Weiß ich nicht. Du musst in einer Stunde noch mal gucken. Achte auf die Wolke. Wenn die hochgeht, dann geht's weiter. Mama, wann denn? Weiß ich nicht. Gucken. Immer wieder gucken. Immer gucken. Immer aufpassen. Immer drauf achten. Immer hellwach sein. Dienen, gehorchen. Mama, die Wolke geht hoch. Einpacken. Ja, aber es war gerade und ich wollte doch noch einpacken. Weitergehen. Ja, aber. Nix aber. Weitergehen. Faszinierend. Und das hat Josua jahrelang gelernt. Und ihr werdet das sehen, wenn ihr mit dem Buch Josua anfängt. Als erstes heißt es dann, und Gott sprach, jetzt geht's los. Aha, das war für den normal. Wenn Gott zu Josua sagt, jetzt geht's los, dann wusste Josua, jetzt geht's los. Das haben wir, glaube ich, alle nicht mehr so gelernt wie Josua. Und ich finde das eine faszinierende Lektion, die wir wieder neu lernen müssen. Eine kleine Nebensächlichkeit nochmal. Falscher Eifer. Das passiert uns auch so schnell. Da war eine Situation in 4. Mose 11. Der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, zu Mose. Und so weiter, da gibt er den Geist und auch noch auf andere 70, die dann auch weissagen. Und dann kommt jemand und sagt, hör mal zu, da ist jemand im Lager, der gehört nicht zu den 70, die gekommen sind. Und der weissagt auch. Oder zwei sogar. Und Josua sagt zu dem Mose, das musst du aufhören. Das musst du sofort stoppen, halte die zurück. War das richtig, dass die zwei da geweissagt haben? Wird nicht erwähnt. Die sollten rauskommen, 70 Leute wurden gerufen, wahrscheinlich sind nur 68 gekommen. Oder zwei haben unabhängig von den 70 auch irgendwie geweissagt. War das richtig, was die geweissagt haben? Wissen wir nicht. Aber Mose sagt, Josua, setzt du dich für mich ein oder für das Werk des Herrn? Bist du mein Fan? Oder bist du für Gott? Und wie schnell werden wir Fan von irgendeinem Bruder? Und wie schnell, wenn wir junge Leute mitziehen, machen wir sie zu meinem Nachfolger, zu jemandem, der mir nach dem Mund redet. Ich habe so viel in dich investiert und jetzt widersprichst du mir. Du bist doch mein Mann. Das kannst du doch nicht machen. Du musst doch auf meiner Seite stehen. Nein, musst du nicht. Du musst auf Gottes Seite stehen. Und jemand, der ausbildet, muss ausbilden, du musst auf Gottes Seite stehen. Also eiferst du für mich? Nein, eifer lieber für den Herrn. Und dann kommt eine Situation einer Zwischenprüfung. Der Herr redete zu Mose und sprach, sende dir Männer aus. Und zwar Fürsten aus jedem Stamm. Und wenn ich das richtig weiß, war zu dem Zeitpunkt Josua kein Fürst. Aber er wird ausgewählt und sie wurden zusammengerufen. Und jetzt werden die ganzen Namen aufgezählt von diesen Leuten. Und hier taucht einer auf, der heißt Hoschea, der Sohn Nuns. Und du denkst, Hoschea muss jemand anderes sein. Und du kommst weiter, werden noch ein paar Fürsten aufgerufen. Das sind die Namen der Männer, die Mose aussandte, um das Land auszukundschaften. Und jetzt kommt's. Und Mose nannte Hoschea, den Sohn des Nuns, Josua. Das haben wir bis dahin nicht erfahren. Der Josua heißt gar nicht Josua. Das ist lustig, oder? Der heißt Hoschea. Und jetzt kriegt er einen neuen Namen. Warum? Warum macht Gott das, dass er dem einen neuen Namen gibt, dann, wenn er ihn losschickt? Und das ist interessant. Der Name Hoschea heißt Rettung. Und das ist ein toller Name, oder? Stell dir mal vor, du heißt Rettung. Alle haben ein Problem und du kommst um die Ecke und einer sagt, da kommt Rettung. Das ist schön, oder? So möchte ich auch heißen. Da kommt Rettung. Super. So möchte ich heißen, Rettung. Das wäre ein schöner Name, würde mir gefallen. Alle würden sich freuen, wenn ich um die Ecke biege, da kommt Rettung. Und dann sagt Gott, du, oder Mose, du bekommst einen neuen Namen. Und der heißt, der Herr ist Rettung. Und nicht mehr du, sondern jetzt wirst du zum Hinweisschild. Der Herr ist Rettung. Du zeigst nicht mehr auf dich und überhaupt keiner zeigt mehr auf dich. Der Herr ist Rettung. Und das ist eine Lektion, die wir lernen müssen. Der Herr ist Rettung. Du kommst um die Ecke, du kriegst das schon hin. Man kann sich auf mich verlassen. Ich weiß, was ich kann. Wenn man mich anruft, ich mach das schon. Oder der Herr ist Rettung. Wer tut was, wer macht was, wer wird gelobt, wer kriegt den Beifall, du oder der Herr? Der Herr ist Rettung. Also dieser kleine Vers, diese kleine Namensänderung, vielleicht eine ganz große Sache für den Josua. Der Herr ist Rettung. Und jetzt kommt die Prüfungsaufgabe. Geht hin und kundschaftet das Land Kanaan aus. Zieht hinauf, guckt, wie das Land beschaffen ist, wer da wohnt und bringt etwas von der Nahrung mit. Und es waren die Tage der ersten Trauben. Und geht los und kundschaftet das Land auf. Ist das eine schwierige Aufgabe? Naja, schon. Ne? Kundschafter werden eigentlich ziemlich schnell den Kopf kürzer gemacht. Die mussten schon ein bisschen aufpassen, aber offensichtlich war das war ja noch nicht so sehr lange nach dem Auszug durch das Rote Meer. Offensichtlich haben die Völker da noch nicht so richtig reagiert. Später, als das 40 Jahre später nochmal passiert, sind die alle hellwach und passen auf. Hier offensichtlich noch nicht. Die 40 Leute ziehen durch dieses Land, gucken sich um, schleppen was von der Ernte weg. Ich meine, 40 Leute ist schon eine Menge, ne, wenn die da so durchziehen. Aber die kommen auch heil wieder. Und sie kehrten nach 40 Tagen von der Erkundung zurück. Das habe ich jetzt gerade durcheinander geschmissen. Es waren 12 Leute, 40 Tage. Entschuldigung, die Zahl 40 kommt viel vor, aber in dem Fall war es falsch. Von jedem Stamm einer, also 12 Personen, die da durchgezogen sind. Immerhin 40 Tage sind die durch das Land gezogen. Und sie kommen zurück. Und sie gingen hin und kommen zu Mose und berichten, wie das ist in dem Land und was sie gesehen haben. Und sie erzählten ihm und sagen, wirklich, das Land ist sehr gut. Es fließt über von Milch und Honig. Wirklich. Tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Natürlich. Gott hat gesagt, ich bringe euch in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Natürlich fließt das von Milch und Honig. Wenn Gott sagt, es ist so, dann ist es so. Wen wundert das? Das ist das, was Editha mir immer sagt morgens. Ich schlafe die Nacht schlecht, weil ich am Abend meine Rechnungen nicht bezahlen konnte, Gehälter nicht bezahlen konnte. Und beim Frühstück sagt sie, was ist denn los? Warum hast du nicht geschlafen? Ich brumm irgendwie rum. Und Zwei Stunden später erzähle ich ihr, du, ich habe gerade die Gehälter überwiesen, wir hatten gerade wieder 40.000 Euro auf dem Konto. Und sie sagt, warum hast du nicht schlecht geschlafen? Weiß doch, dass Gott hilft. Ja, warum erwähnst du, dass das Land gut ist? Natürlich ist das gut. Gott hat es doch gesagt, dass das gut ist. Es ist gut. Wer hätte das gedacht? Allerdings, und jetzt kommt der Punkt, allerdings, da ist das Volk stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß, und auch die Söhne Enaks haben wir dort gesehen, und Amalek wohnt im Land des Südens, und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und die Kanaaniter und alle wohnen da. Ist das nicht schrecklich? Du möchtest das Land erobern und da wohnen die wohnt Amalek und die Hethiter und die Jebusiter und die Amoriter und die Kanaaniter. Dann geht das doch nicht. Die wohnen doch da alle. Aber wenn wir nachlesen, ist das faszinierend, in 1. Mose 15 sagt Gott zu dem Abraham in Vers 18, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, dein Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter, die waren nicht aus Rephat, ne? Rephaiter und die Amoriter und die Kanaaniter und die Jebusiter wohnen da. War das erstaunlich, dass die da wohnen? Nein, das hatte Gott vorhergesagt. Wieso dann allerdings? Natürlich wohnen die da. Und sie sagen, die sind viel stärker als wir. Natürlich sind die stärker als wir. Natürlich sind die Probleme da. Und der vor ein paar Jahren hat mal bei, ich glaube sogar beim Gemeindepraxisseminar, der Thomas Kleine mal eine Andacht darüber gemacht und er hat die genannt Mutmacher oder Miesmacher. War das beim, warst du dabei? Brüder, irgendwie bei so einer Kurzandacht. Mutmacher oder Miesmacher? Probleme sind da. Jede Menge Probleme. Das Volk ist stark. Und dann kommt ein Kaleb und sagt, es ist doch kein Problem. Lass uns doch nur hinüberziehen. Wir werden es gewiss in Besitz nehmen. Aber die anderen sagen, wir können das nicht, denn sie sind stärker. Ja, sie sind stärker. Wo ist das Problem? Natürlich sind die stärker. Hat doch Gott nicht gesagt, ich gebe euch das Land von irgendeiner Luschi-Nation? Gott zählt eine lange Liste von Nationen aus. Die haben die ja nicht mal alle getroffen. Die Liste, die Gott aufgezählt hat, war noch viel länger. Wo ist das Problem? Aber das Problem, Kaleb hat recht, aber die Männer blasen das Problem auf. Und das ist heute immer so, immer noch so. Wenn wir ein Problem sehen, dann kann das gar nicht groß genug sein, als dass wir sie nicht noch aufblasen. Sie brachten ein Gerücht über das Land, das sie ausgekundschaftet hatten und sagten, das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Und alles Volk, das wir gesehen haben, ist von hohem Wuchs und Riesen sind da. Und wir waren in ihren Augen wie Heuschrecken. Also eine Heuschrecke ist irgendwie 5 Zentimeter. Ja, dann ist der Mensch, den sie da getroffen haben, anstatt 2 Meter, dann irgendwie, was muss ich rechnen, 35 Meter groß oder sowas. Völliger Blödsinn. Es wird ein riesen Ding aufgeblasen. Und die ganze Gemeinde schreit und jammert in dieser Nacht. Und alle klagen und sie murren gegen Mose. Wären wir doch in Ägypten gestorben? Warum haben wir das alles angefangen? Was soll das alles? Manchmal am Frühstückstisch sagt das Editha zu mir oder abwechselnd dann auch mal ich zu Editha, wären wir mal nicht nach Rehe gegangen. Was soll man eigentlich hier? Aber wenn Gott uns irgendwo hinschickt, ist es gut, oder? Wären wir doch in Ägypten gestorben oder wären wir doch in der Wüste gestorben? Und dann kommt natürlich das Nächste, lass uns zurückkehren nach Ägypten. Und dann fangen sie auch an, das umzusetzen und sagen, wir suchen uns jemanden, und dann gehen wir zurück. Und ein einziger, Kaleb, sagt was dagegen. Es steht am Anfang 12 Männer, 10:1 und wir hören nichts von Josua. Wo ist Josua? Wahrscheinlich noch nicht stark und mutig, schwach, und er hält einfach den Mund. Hätte ich auch gemacht. 10 Leute sagen rechts, einer sagt links, was machst du? Was machst du? Klappe halten, oder? Nicht auffallen. Wegducken. Aber Mose und Aaron fallen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde Israel. 2 Leute fallen auf ihr Angesicht und beten zu Gott. Einer steht gerade, 2 beten und Josua sagt immer noch nichts. Die ganze Nacht nicht, am nächsten Morgen, und dann kommt eine Entscheidung. Und das ist der wichtige Punkt. Wir müssen uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, und das ist das, was Gott immer wieder von uns verlangt. Wir müssen uns entscheiden, uns zu bekehren. Da hilft ja nicht der Papa, da hilft ja nicht die Gemeinde, da hilft ja nicht die Taufe, da hilft ja nicht der biblische Unterricht, nicht die Sonntagsschule. Du musst dich entscheiden. Und wenn du dich entschieden hast, dann musst du dich immer wieder entscheiden. Ich will auf der Seite Gottes stehen. Können wir Entscheidungen treffen? Und können wir Entscheidungen treffen, wenn der Gegenwind bläst? Und wenn alle in eine Richtung tuten? Können wir entscheiden? Und entscheiden wir? Und hier kommt die große Zwischenprüfung für Josua. Und wenn wir diesen Punkt uns angucken, ist das hier der entscheidende Punkt. Hier ist der Wendepunkt für Josua. Hier entscheidet sich, dass Josua mal das Volk nach Ägypten, nach Kanaan bringen wird oder nicht. Hier fällt die Entscheidung. Er hat 1,5 Jahre gedient. Hier fällt die Entscheidung. Was macht Josua? Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, von denen, die das Land ausgekundschaftet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde der Söhne Israels: Das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, das Land ist sehr, sehr, sehr gut. Und wir haben hier eine Situation, die müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Es ging nicht mehr um 2:10. Es geht um 3:603.550 Leute. Das waren nämlich genau die Gemusterten zwischen 20 und 50. 603.000 Leute. Und die haben alle gesagt, wir gehen zurück nach Ägypten. Das waren nur die Männer. Die Männer zwischen 20 und 50. Jetzt, wenn ich mal davon ausgehe, dass die zu dem Zeitpunkt noch alle gelebt haben. Aber das waren die, die damals gezählt wurden. 600.000 Leute. Und Mose und Aaron und Kaleb sagen, wir wollen Gott folgen. Und 603.000 Leute, 550, sagen no. Und jetzt bist du gefragt. Verstecken, wegducken, nicht sagen, Stimmenenthaltung oder eine klare Entscheidung. Und Josua entscheidet sich und es werden 4:603.549. Diese eine Stimme hat alles verändert. Nicht für die 600.000, aber für die nächste Generation. Und deine Entscheidung ändert alles für die nächste Generation. Für die nächste Generation, für das Volk Gottes, für die Gemeinde. Wie wirst du dich entscheiden? Wirst du mit dem Mainstream laufen? Wirst du das tun, was alle sagen? Oder wirst du gerade stehen für Gottes Wort, für Gott vertrauen, um mit Gott voranzugehen? Und was passiert mit so Leuten? Also erstmal, die sagen dann, wenn der Herr gefallen hat, dann geht er mit uns und wir müssen uns nicht fürchten. Aber was passiert mit Leuten, die Problemleugner sind? Das können wir heute den ganzen Tag in der Presse sehen. Es gibt nur noch eine Meinung. Wenn einer was anders sagt, kriegt er den YouTube-Kanal abgeschaltet, kriegt er sein Facebook-Konto gelöscht, verliert er seinen Job. Es gibt nur noch eine Meinung. Und das lernen wir. Und das ist auch in unseren Gemeinden so. Wenn du was anders sagst, meine Güte, dann bist du ein Miesmacher. Wir drehen das um. Und hier heißt es auch sofort, die, die anderer Meinung sind, steinigen. Warum nicht hinsetzen und sagen, Josua, Kaleb, kommt mal her, erzählt mal, woher nehmt ihr euer Gottvertrauen? Stattdessen steinigen.
Da sagt, da widerspricht, spricht mir jemand,
steinigen, weg. Völlig sinnlos, oder?
Und was passiert? 4 Leute sind anderer Meinung. Nur 2 davon überleben. Und 603.000 Menschen müssen sterben.
Die Herrlichkeit des Herrn erscheint und dann heißt es, in dieser Wüste sollen eure Leichen fallen. Ja, alle eure Gemusterten nach eurer ganzen Zahl von 20 Jahren und darüber, die ihr gegen mich gemurrt habt. Niemals sollt ihr in das Land kommen, in dem ihr dem euch zu wohnen zu lassen, ich meine Hand zum Schwur erhoben habe. Außer Kaleb und Josua.
Hast du eine Entscheidung getroffen? Und ich spreche gerade die jungen Leute an. Habt ihr euch entschieden? Und auch wir Älteren. Sind wir entschieden oder sind wir mitgetrottet? Oder haben wir uns vor 50 Jahren mal entschieden und wir dümpeln hinterher? Oder haben wir jeden Tag wieder neu gesagt, ich will diesem Herrn folgen. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Mein Leben für Gott. Egal, was es kostet. Bist du bereit? Bist du dabei? Und wenn 600.000 sagen, du bist doof, stehst du gerade, weil du auf den Herrn vertraust? Bist du Mutmacher? Bist du jemand, der die nächste Generation rausreißt? Was wäre, wenn die 2 nicht gerade gestanden hätten? Was wäre mit dem Volk Gottes passiert? Wer hätte sie in das Land gebracht? Und die kleinen Kinder, von denen ihr gesagt habt, sie sollen zur Beute werden, sie werden das Land erben. Der Lohn der Sünde ist der Tod bis heute. Bis heute. Der Lohn der Sünde ist der Tod, immer und immer wieder. Wenn du wiedergeboren bist, wirst du wie durchs Feuer gezacht noch im Himmel ankommen. Aber der Lohn der Sünde ist der Tod. Und hier müssen 600.000 Menschen sterben. Und nur 2 sind da, die dagegen stehen. Und sie haben alle nicht überlebt. Alle nicht. Nur Josua und Kaleb blieben am Leben. Nur diese beiden. Und wisst ihr, was dann passiert? 40 Jahre ziehen sie durch die Wüste. 40 Jahre. Und Josua und Kaleb immer mit. Was hättest du gemacht mit der Gemeinde? Da geht doch nichts mehr. Die verlasse ich, oder? Wer geht 40 Jahre in diese Gemeinde, wo alle Menschen sterben müssen? Und ich habe das mal nachgerechnet. 603.000 Männer, wir reden nur über die Männer, in 40 Jahren sind 15.000 Beerdigungen im Jahr. Durch 365 Tage sind mindestens 41 Beerdigungen am Tag. 41 Löcher graben, 41 Menschen einbuddeln, 40 Jahre Trostlosigkeit, Frust, keine Freude und Josua bleibt dabei. Und er bleibt dabei und er bleibt dabei und er bleibt dabei und er bleibt dabei. Das erste Jahr und das zweite Jahr und das 25. und 26. Jahr und er bleibt immer noch dabei. Übrigens wurden ja auch noch ein paar Frauen beerdigt. Er bleibt dabei. Und dann kriegt er ein Zwischenzeugnis. In 4. Mose 27, Vers 18. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nuns, ein Mann, in dem der Geist ist, und lege deine Hand auf ihn. Wir haben heute in manchen Gruppierungen die Idee, wir können den Geist Gottes so weitergeben, wir legen mal die Hand auf und ja, manchmal muss man nur das Mikrofon pusten und dann kriegen die Leute den Geist Gottes. Hier hat jemand den Geist Gottes. Ein Mann, in dem der Geist ist, ein Mann, der 40 Jahre gedient hat, der 40 Jahre entschieden für die Sache Gottes eingestanden ist, legt ihm die Hand auf und der bekommt den Auftrag. Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, er soll dorthin kommen. Ihn stärke, denn er soll das Land Israel als Erbe austeilen. Stärke ihn, mach ihn stark, sei stark und mutig. Offensichtlich war er immer noch ein schwacher Mann. Und dem Josua gebot ich und sprach, deine Augen haben alles gesehen, was der Herr, euer Gott, getan hat. Jetzt beauftrage Josua, festige ihn, er soll ihnen das Land als Erbe austeilen. Und dann kommt die Staffelübergabe. Mose hätte so gerne das selber gemacht. So gerne. Und mir tut der Mose so leid. Und ich denke mir, ich bin jetzt auch 65 Jahre oder werde ich jetzt. Stell dir mal vor, du willst das noch selber machen. Und Gott sagt, nein, 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 du nicht mehr, dein Nachfolger. Und du hast dein ganzes Leben investiert für einen jungen Mann. Und jetzt sagt Gott, tritt ab. Und du sagst, aber Herr, ich habe dir doch gedient, ich möchte doch sogar. Gott sagt, nein, der Nächste bitte. Bist du bereit abzutreten? Was hat Mose gerungen, hat gesagt, nein, ich möchte aber doch so gerne. Gott sagt, komm mir nicht mehr mit der Sache. Der Nächste ist dran. Und auch das ist eine Lektion, die wir von Josua und Mose lernen können. Du wirst sterben, rufe Josua, hol den Nächsten. Und wir haben in unserem Gemeinden Land auf Land ab das Problem, wie werden wir Älteste, die wir einmal berufen haben, wieder los, oder? Dann sind die 70 und 80 und 90 und sind immer noch Älteste. Ist ja auch schön. Aber lässt du los, rufst du Josua und gibst du ihm den Auftrag. Und er befahl Josua, dem Sohn des Nuns, und sprach, sei stark und mutig. Und das ist hier genau die Überleitung zu dem Buch Josua dann, sei stark und mutig, denn du wirst die Söhne Israels in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe, und ich will mit dir sein. 40 Jahre mit Gott gegangen, Gott kennengelernt, und Gott wird mit dir sein, und er zieht voran, und sei stark und mutig, und Gott ist dabei, und sei stark und mutig, und geh voran, und wenn du mit Gott vorangehst, dann kannst du stark und mutig sein, dann sollst du stark und mutig sein, dann musst du stark und mutig sein, weil mit Gott vorangehen ist kein Ponyhof. Dann wird es spannend, immer, bei allen Menschen, die mit Gott gelebt haben. Weil unser Gott ein so gewaltiger und großer Gott ist. Und wenn er seine Leute beruft, dann möchte er dadurch verherrlicht werden. Und dann möchte er Menschen haben, die auf ihn zeigen und ihn groß machen. Und jetzt bekommt Josua den Segen, er ist erfüllt mit dem Geist der Weisheit, denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt und die Söhne Israels gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt fangt ihr an mit 1. Mose 1 und es geschah und jetzt geht's los. Jetzt kommt der große Dienst von Josua. Und er endet, und das habe ich mir erlaubt, dann im Buch Josua zu stibitzen. Am Schluss endet es sein Leben mit, dass er sagt, fürchtet dem Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter gedient haben, und dient dem Herrn. Und danach stirbt Josua, der Knecht des Herrn. Und was schön ist, er bekommt ein super Zeugnis. Israel diente dem Herrn alle Tage Josuas. Alle Tage Josuas. Machst du den Unterschied? Bist du derjenige, der den Unterschied macht für die nächste Generation, für das Volk Gottes? Sie dienten alle Tage Josuas. Und die Tage der Ältesten, die Josua eingesetzt hatte, die nach Josua kamen. Das ganze Leben diente das Volk dem Herrn. Und noch nach ihm, als er gestorben war. Und wir? Für uns gilt das Gleiche. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Und dann sollen wir weitergeben an nächste Generationen. Was du von mir in Gegenwart vieler Zeugen gehört hast, vertraue treuen Menschen an, die wieder andere lehren können, und sei ein guter Streiter Christi. Und ich möchte uns allen Mut machen, dass wir Streiter Christi sind, dass wir gerade stehen, kämpfen und für den Herrn kämpfen. Nicht für unsere Sache, nicht für das, was mir Spaß macht, was dir Spaß macht, nicht für irgendwelche Leute, aber für den Herrn. Ich möchte enden mit einem schönen Zitat. Habe ich euch vielleicht schon vorgelesen, als ihr bei uns wart, aber das beeindruckt mich immer wieder. Ein Buch, eigentlich ein Ehebuch, Du und ich in Ewigkeit. Ich hatte neulich, war Deborah Bühne bei uns, Wolfgang Bühne mit einem riesen Büchertisch. Deborah hat da Bücher verkauft und ich habe sie gefragt, welches Buch muss ich gelesen haben. Da kommt sie mit einem Lebensbericht und mit diesem Buch. Ich sage, wieso empfiehlst du mir das Buch? Es ist ein Ehebuch. Sagt sie, ich empfehle das allen Singlefrauen. Ich habe das schon viermal gelesen und ich lese es jetzt das fünfte Mal. Das ist einfach so gut. Und dieses Buch hat unser Leben verändert. Ich möchte nur kurz vorlesen und dann mache ich auch Schluss. Es ist unsere Aufgabe, der Welt zu offenbaren, wie Gott ist. Und zwar durch die Art, wie wir miteinander leben, wie wir leben. Ein Leben für Gott. Gott für die Welt sichtbar zu machen, ist der Zweck der Gemeinde und auch der Zweck der Ehe. Deswegen hat Gott uns hier gelassen nach unserer Bekehrung. Was ich mit all dem sagen will, dass in ihrer Ehe mehr auf dem Spiel steht als nur ihre Ehe. Und das gilt auch für unser Leben und auch für dich als Single. Die Schönheit des Evangeliums steht auf dem Spiel. Aber das Ganze, ihr Leben und ihre Ehe, wird in völliger Bedeutungslosigkeit untergehen, wenn sie es nicht zur Ehre Gottes einsetzen. Und Josua hat die entscheidende Entscheidung getroffen und sein Leben ist nicht in völliger Bedeutungslosigkeit untergegangen. Von den anderen 10 Kundschaftern hören wir nichts mehr, in völliger Bedeutungslosigkeit untergegangen. Machst du den Unterschied, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Das wünsche ich uns allen so sehr. Das wünsche ich, dass das mal auf meinem Grabstein steht. Er hat dem Herrn gedient. Ein Mann, der ein Diener Gottes war. Das wäre gut, oder? Und dann werden wir einmal im Himmel Lohn bekommen. Großartig. Treffen wir die richtige und gute Entscheidung, auch wenn wir 40 Jahre Koffer tragen müssen. Kein Problem.